Motivation ist, hier in das Interview zu kommen?
Ja, also mein Weg geht schon, glaube ich, seit meiner Geburt. Und ich war als Kind schon sehr medial und das wurde mir sehr stark ausgetrieben. Und dann habe ich viele Jahre nur funktioniert. Und irgendwann ging das dann nicht mehr, weil das andere so drängend war. Und dann habe ich begonnen, wieder mich zurückzuorientieren. Und war zuerst relativ lang bei Robert Betz, habe dort Ausbildung gemacht, Transformationstherapeutin. Und habe ihn gar nicht so wirklich, da hat es nicht so geschwungen, aber bei seinen Ausbildnern, da waren ein paar dabei, die sehr stark mit medialen Bereich auch zu tun hatten. Und die haben mich dann, als ich da fertig war, gesagt, ich möchte in die spirituelle Welt, wo ist denn ein guter Platz, haben sie mir Christian Meyer gesagt. Und das war vor 2 Jahren circa und seither bin ich bei ihm dabei. Ja, und ansonsten gab es so mehrere Gipfel- oder Tiefenerfahrungen und vor einem Jahr, Neujahr, letztes Jahr, hatte ich ein richtig tiefes Erwachen. Und danach hat sich irgendwie alles komplett gewandelt, so das ganze Sehen, Leben und so. Und es war am Anfang super schön, so wow, neugeboren quasi. Und ja, dann hat sich das so ein bisschen gedriftet in die andere Seite und gerade jetzt so das letzte halbe Jahr war viel Schattenarbeit bei mir. Und ja, ich habe euch durch die Online-Kongresse kennengelernt, also, und finde das sehr, sehr wertvoll. Also sehr viele wertvolle Impulse, diese Vielfalt, die ihr da zur Verfügung stellt, das Feld. Danke dafür. Das ist wirklich schön, dass keinen ausschließt, sondern sie irgendwie alle so reinlässt und das bunte Feld der Welt, so der spirituellen Welt so, ja, miterlebbar macht.
Ja, das versuchen wir so ein bisschen darzustellen, dass es da eine große Bandbreite gibt. Und das ist nicht immer leicht, weil manchmal Zuschauer oder auch Teilnehmer an den Live-Kongressen, wir machen das ja nicht nur online, sondern auch live, 2-mal im Jahr in Berlin, dann auch sagen, das ist so eine Vielfalt, dass man teilweise gar nicht mehr weiß, wo soll ich hin, weil die widersprechen sich teilweise auch die Lehrer, je nachdem, wo sie selber stehen oder was sie selber im Fokus haben. Und dadurch, dass wir aber alle da sind, dann auch bei so einem Live-Kongress, kann man als Teilnehmer natürlich auch mit jedem sprechen und da so seinen eigenen Weg finden und seine eigene Position auch finden. Das ist der Vorteil, dass man dann alle so auf einem Fleck hat und seine Richtung, seine eigene Richtung bestimmen kann.
Ja, stimmt. Ja, das finde ich toll. Also ich bin in Wien daheim und ja, ich arbeite zum Teil noch angestellt. Das heißt, es ist bei mir nicht so leicht, irgendwo wirklich real mitzumachen, aber online ist es so.
Genau. Wir machen das dann ja auch immer nach den Live-Kongressen, machen wir immer einen Online-Kongress, wo wir versuchen, die Lehrer alle vorzustellen und dann auch noch einige mehr, weil auch nicht immer alle nach Berlin kommen können. Die sind ja auch alle sehr beschäftigt, die Lehrer.
Ja.
Dann starten wir einfach mal mit deinen Fragen, wenn du da welche hast. Du hast ja gerade beschrieben, dass viel Schattenarbeit gerade so dein Thema war oder ist. Hast du noch Fragen zu deinem jetzigen Punkt, wo du bist oder so?
Ja, also die eine Frage, die so schwierig zu erfassen ist, ist eigentlich, wie viel quasi Integrationsschattenarbeit und wie viel mich dann wieder quasi erholen oder ins Leben hinausgehen. Also wie viel Licht, wie viel Schatten dieses einerseits in mir Prozesse halten und auch denen Raum geben und andererseits aber auch in der Welt sein, funktionieren, Geld verdienen und so. Also dieses, da gibt es ziemliche Gegensätze von diesen beiden Bereichen des Lebens, meines Lebens. Also da tue ich mir richtig schwer, das braucht es eine Balance, geht es überhaupt? Oder ja, wie ist das mit Innen- und Außenwelt und ja, was habt ihr da für Erfahrungen?
Ja, also meine Erfahrung ist da ganz klar, dass der Körper, also unser ganzes Körper, Gefühls- und geistiges System, da wie so eine Art Homöostase ist, so ein Fließgleichgewicht. Das heißt, es können immer nur so viele Prozesse auftauchen, wie wir auch in der Lage sind, das zu integrieren und auszubalancieren. Das heißt, bestimmte Prozesse laufen manchmal ganz schnell ab, weil wir die Zeit haben, uns darum zu kümmern. Und einige Prozesse laufen langsamer ab, weil wir eben auch unseren Job machen müssen, weil wir zur Arbeit müssen, weil wir die Miete zahlen müssen und in solche Strukturen eingebunden sind. Und jeder Mensch hat da so für sich so eine Balance, so ein Gleichgewicht. Und unsere Erfahrung ist, wenn man dieses Gleichgewicht nicht einhält, dann wirkt man entweder den ganzen Prozess ab oder aber er wird zu stark und man kann dann gar nicht mehr arbeiten gehen. Man verliert seine Familie, man verliert seinen Freundeskreis, man wird komisch, man wird kauzig. Und wir empfehlen immer, dass dieses Gleichgewicht ganz individuell, Verschiedenheit, eingehalten wird. Damit man sowohl den Kontakt in den Innenraum behält, also zu sich selbst, als auch den Kontakt zur Außenwelt, dass man da nicht alle Türen zuschlägt und nur noch alleine dann des Tages. Und ja, es gibt natürlich auch in unserer Kultur Retreats oder Klöster oder Ashrams, wo man komplett hingehen kann, um ein, zwei Jahre oder auch länger dann dort zu verweilen und sich nur noch um die Prozesse zu kümmern. Auch solche Lebensmodelle gibt es, auch solche Häuser gibt es, solche Ashrams. Aber das muss man dann eben für sich selber gucken, falls man mal in so einer Zeit ist, wo ganz viele Prozesse auftauchen und bearbeitet werden wollen, kann das durchaus auch mal eine Methode sein, dass man für eine Zeit lang in so ein Kloster oder Ashram geht oder in so ein, ja, in so eine Community, in so einen Raum. Auch das ist natürlich möglich.
Ich finde es auch wichtig, dass man da keinem Konzept folgt, sondern wirklich mehr und mehr, und das ist ja der Weg des Erwachens, mehr und mehr bei sich selbst bleibt, bis letztendlich diese Trennung von innen und außen ja auch völlig verschwindet. Da verschwindet dann auch das Berufsleben und das Privatleben. Das verschwindet alles, weil es eins ist, ne? Und du dich im Grunde genommen nicht mehr verlierst dann. Und auf dem Weg dahin ist es, denke ich, ganz wichtig, wirklich auch vom Leben, also das Leben als Meister zu begreifen und sich vom Leben, von deinem eigenen Tempo, wie du lebst, du bist ja das Leben, ne? Dass vom Leben dir gezeigt wird, was als nächstes dran ist und du auch genau in diesen Häppchen das nimmst, möglichst. Je nachdem, wie du das dann schaffst. Aber dass man selbst nicht durch ein Konzept sich überfordert und meint, oh, das muss ich jetzt machen, eins nach dem anderen oder so, sondern wirklich das so im Flow, im Fluss, wie eben das Innere das hervorbringt in einem, auch versucht anzugehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel in einer Situation im Alltag, man stößt auf etwas in sich und registriert das und hat aber jetzt gerade nicht die Zeit, sich jetzt im Moment darum zu kümmern. Dass man aber das dann vielleicht zu einem Zeitpunkt macht, wo man Zeit hat und ganz bewusst sich dann hinsetzt, die Situation sich nochmal nimmt und dann nochmal durchgeht und das vielleicht klärt. Aber so, ne, nichts verdrängen, aber auch nichts heraufbeschwören. Was nicht jetzt ist, heraufbeschwören, sondern wirklich geruhsam, wenn das geht, ne? Geruhsam, weil manchmal überfallen einen ja auch Häuser die Polen, ähnliche Dinge. Da muss man dann schauen, ne? Wie kriege ich das jetzt hintereinander weggearbeitet? Oder am besten ist immer, man beginnt mit dem, was am bedrängendsten ist, ne? Schaut dann, was macht das auch mit den anderen Teilen, die dann noch alle hinterher gekommen sind, die auch gesehen werden wollen. Ne? Also da wirklich ganz behutsam mit sich selbst zu sein, mhm, und schauen, ja, was ist jetzt dran? Ne? Und nicht mit der Brechstange und nicht mit diesem Konzept, oh, jetzt muss ich da aber durch und so, ne? Ganz gelassen bleiben bei dir selbst. Das, was gut ist zu tun, da wirklich auf sich selbst zu hören. Ne?
Ja, es ist immer so, mich sein lassen, dafür brauche ich irgendwie so eine Art Schutzraum. Also ich kann das noch nicht in den Alltagssituationen oder nicht allen. Manchen geht es auch, aber es ist für mich in den Schutzräumen schon gut möglich, so mich einfach sein zu lassen. Und ich nehme ja auch so eine halbe Stunde jeden Tag, wo ich einfach nichts mache. Also auch nicht meditieren oder Körperarbeit, einfach nichts. Und ich merke einfach, dass das, ich brauche das so dringend. Und wenn ich es aus irgendeinem Grund nicht mache, dann regt sich das unter Anführungszeichen, ja, dann ist einfach der Tag ganz anders. Und irgendwas prozessiert immer. Und dem zumindest eine halbe Stunde zu schenken, das tut mir sehr gut. Manchmal bräuchte es halt mehr, aber es tritt dann auch in den Hintergrund. Also das funktionieren kann ich, das habe ich so gut gelernt in meinem Leben davor, dass das einfach, ja, das findet dann statt, wenn es gebraucht ist.
Ja, das ist ja auch ein Vorteil, wenn du das gelernt hast, das Funktionieren.
Ja.
Damit hast du automatisch immer den Zugang zur Außenwelt und weißt, wie du dich dazu verhalten hast. Das ist durchaus ein Vorteil, wenn man auch diese Qualifikation hat.
Ja.
Ja. Ja. Und du hast ja auch gesagt, dass du irgendwie halbtags noch arbeitest.
Ja, also ich habe 30 Stunden, arbeite ich als Pädagogin und der Rest, also ich brauche nicht mehr zum Leben. Ich habe ziemlich runtergefahren, weil ich gemerkt habe, es ist wenig, das ich wirklich brauche.
Ja.
Also gerade materiell, finanziell oder so, dass da, wo ich eher merke, dass ich noch diese Bedürftigkeit habe, die mich antreibt, das sind Dinge, die man eben nicht kaufen kann, wie Berührung, wie Nähe, wie Kontakt oder ja, Raum. Also das, und ja, fällt mir auf, also wie viel ich tue aus Bedürftigkeit raus, das fällt mir jetzt einfach deutlicher auf als noch viel früher.
Also ja, im Grunde genommen betrifft das nicht nur dich, das ist unsere gesamte Kultur. Die gesamte Kultur ist auf Angst und Bedürftigkeit aufgebaut und würde normalerweise viel gesünder aussehen, ohne Umweltverschmutzung, ohne Kriege, ohne Krankheiten. Aber da sie komplett auf Bedürftigkeit und Hilflosigkeit und Ohnmacht und Angst aufgebaut ist, haben wir diese ganzen verrückten Strukturen, die wir tagtäglich in der Presse sehen und wir gar nicht sehen, wo man sich ja fragt, was soll das alles? Aber das sind die kollektiven Ausdrucksformen dieser vielen individuellen Hilflosigkeit. Das betrifft nicht nur dich, sondern unsere ganze Kultur ist davon vollständig durchzogen.
Ja, das stimmt.
Ist sozusagen in bester
Gesellschaft.
Beste Gesellschaft. Wir alle.
Ja. Ja.
Und was ich gut finde, du gehst mit gutem Vorbild voran. Ne? Das ist etwas, was wir natürlich auch jedem immer empfehlen. Man kann die Welt nicht retten. Das geht so nicht. Mhm. Sondern man kann sich selbst retten und man kann mit gutem Vorbild vorangehen. Und das ist etwas, was einen sehr großen Einfluss hat. Und das kann jeder nur in dem Maße machen, wie er selber das hinbekommt. Da gibt es keine Rezepte, keine Konzepte, nach denen man sich richten kann. Man kann bei sich selbst bleiben und kann versuchen, das schrittweise in seinem Leben, in seinem Alltag umzusetzen. Und damit dient man automatisch als Vorbild für alle die Menschen, die einen kennen, weil die ja merken, wie man schrittweise sich ändert.
Ja.
Das war bei uns auch so. Also wir sind ja auch aus ganz anderen Berufen gekommen, ursprünglich, haben ganz andere Dinge studiert und sind schrittweise dann mit dem Erwachen in unser jetziges Dasein als spirituelle Lehrer hineingewachsen. Mhm. Das ist einfach Schritt für Schritt mitgekommen.
Ja, das ist schön zu hören, weil manchmal möchte ich mehr, also möchte ich schneller auch nach außen den Wandel quasi irgendwie auch in der Welt verkörpern. Ja. Weil es hat sich in den letzten 1-2 Jahren sehr viel im Inneren getan und nur ein Bruchteil davon verkörpert sich im Außen.
Ja.
Und ja, und ich, es ist so quasi gerade in den Ausbildungsbereichen wird so viel Wissen hineingepanscht in die Kinder.
Ja,
und teilweise wird mir selber schlecht davon, weil es einfach Unsinn ist. Und es wäre so schön, Räume zu öffnen, wo sie ihr inneres Wissen einfach leuchtend zeigen können und nicht zugemüllt werden mit, ach, ja. Und da tue ich mir teilweise sehr schwer, also dann noch vorn zu stehen und keine Ahnung, irgendwelche Formeln, die sicher ihren Wert und Zweck haben in irgendeiner Welt, aber so jetzt gar nicht die Bedürfnisse der jungen Menschen treffen. So.
Ja. Aber das Gute ist ja, dass du mit deinem Sein,
ja.
deinem Seinszustand, ohne dass du etwas tust überhaupt.
Ja, genau.
Und es kommt an bei den Menschen. Und das ist toll. Das ist im Grunde genommen eine große Tat, die du, ohne dass du groß was tust, aber dennoch bist. Ne? Mhm. Gerade in dem Bereich, wo du bist, das ist ganz wichtig. Mhm. Ganz, ganz wichtig, dass immer mehr erwachende Menschen auch in diesen, sage ich mal, normalen Tätigkeiten drin sind und diese von innen heraus Schritt für Schritt auch transformieren. Ne?
Mhm.
Ihrem Sein einfach da sind. Mhm. Ne? Und von daher bist du an einer guten Stelle.
Ja.
Im Grunde positioniert. Da, wo die jungen Menschen, die Kinder, ganz viel von deinem Sein mitbekommen und ne, in Resonanz gehen können. Das ist toll.
Mhm. Ja, das stimmt. Das ist auch sehr erfüllend. Also das, ja, das stimmt.
Hm. Ja, in Deutschland gibt es auch ganz viele Waldorfschulen und andere freie Schulen, wo Lehrer viel mehr dieses eigene Sein zum Ausdruck bringen können und damit auch die Kinder viel mehr Möglichkeiten haben, bei sich selbst zu bleiben und sich selbst zu entfalten. Und die Eltern dieser Kinder auch genau das wollen.
Hm.
Während die staatlichen Schulen in Deutschland sich auch weiterentwickeln, aber in kleineren Schritten, haben wir so das Gefühl. Da kommen auch neue pädagogische Denkmodelle rein. Da werden Grundschulen nach Montessori umstrukturiert. Aber die meisten Lehrer sind halt doch Materialisten und sind doch mehr auf einem ganz anderen Trip. Und die meisten Eltern ja auch, gerade auch wenn sie bildungsfern sind und sie das überhaupt nicht interessiert, schicken sie da ihre Kinder einfach rein. Und da findet nicht so viel Spiritualität statt. Das sehen wir auch so, dass viele Schulen da einfach nur so den Lehrplan abreißen. Und das ja auch sinnvoll ist, ne? Wenn man 100 Jahre oder 150 Jahre zurückdenkt in unserer Kultur, wo niemand lesen und schreiben konnte, dann ist das ja auch extrem wichtig, diese ganzen Grundfertigkeiten zu vermitteln. Aber ich denke auch, dass du recht hast, dass es jetzt auch an der Zeit ist, dass man höhere Werte mit hineinnimmt in den Lehrplan. Und das machen tatsächlich schon einige Schulen in Deutschland. Und ja, so ist unsere Tochter auch auf einer Reformschule hier in Berlin, die auch nach ganz anderen Modellen arbeitet als die normalen staatlichen Schulen.
Das ist toll. Wir sind da immer ein bisschen hinter euch her.
Weiß ich gar nicht.
Wir schauen, doch Österreich schaut Deutschland immer zu und wenn es funktioniert, übernehmen wir es und wenn nicht, dann lassen wir es.
Das ist lustig, dass du das sagst. Ich dachte, Österreich wäre uns immer so ein bisschen voraus und so ein bisschen freier sind da und neue Ideen leichter umsetzen können. Deutschland ist so groß und so verkrustet auch in vielen Sachen. Aber gut, ja.
Ja, wir haben noch einen Lehrplan von Maria Theresia, also wir sind super verkrustet, ja. Weil sich keiner traut, von den Juristen das zu ändern.
Ja, das dauert immer und es ist ja auch sehr erfolgreich, wenn man die Zeit davor sieht, wo kein Mensch lesen und schreiben konnte, haben wir ja auch mit der Pädagogik in den letzten 150 Jahren gewaltige Fortschritte gemacht es ist auch verständlich, dass man das nicht so einfach über Bord kippen will. Aber es findet halt die Entwicklung in kleinen Schritten statt und das finde ich auch sehr gut.
Ja, das passt. Ja, apropos Entwicklung, da habe ich eine Frage, die in sowohl meinem beruflichen als auch meinem inneren Bereich zählt, nämlich mit der Lebensenergie. Also ich merke einfach jetzt langsam genauer, was mir Lebensenergie nimmt und gibt. Und wie ich sie mir selber eigentlich durchrauschen lasse und wegfließen lasse. Und gerade im Beruflichen ist es für mich irrsinnig schwer, so meinen Status zu halten und mich nicht auszufließen zu lassen und dann selber nichts geben können, weil ich selber keine Energie habe oder mich nicht einbringen kann mehr. Also wie kann ich die Energie generieren und auch halten quasi in, das ist die Frage.
Ja.
Das ist schon so, wenn du wirklich bei dir selbst bleibst, dann gewinnst du Energie. Du wirst sie nicht los.
Mhm.
Das Selbst, das wahre Selbst, ist im Grunde genommen ein Generator von Energie. Ne? Da ist alles drin und alles möglich und da ist die Fülle. Ne? Wenn du weggehst von dir selbst und dich in alten Mustern verstrickst und wir kennen das alle, dass Widerstände auftauchen. Widerstände können ja gut und sinnhaftig sein, aber Widerstände, solange sie also eine Unwahrheit von uns schützen oder ne, uns davon weghalten, kosten uns auch sehr viel Energie.
Ja.
Widerstand ist immer sehr erschöpfend.
Mhm.
Und da ist natürlich die Selbsterforschung, also dieses Trennen von selbst, von dem wahren Selbst und dem Nicht-Selbst, also dem, sage ich mal, verzerrten Anteil des Selbstes. Das ist da wichtig, diese Selbsterforschung zu betreiben, damit du aus diesem erschöpfenden Kreislauf rauskommst. Weil nur wenn wir hinter unserem Nicht-Selbst herlaufen und da anhaften, an Unwahrheit anhaften, verschwenden wir sozusagen in Anführungsstrichen Energie. Die geht weg. Ne? In dem Moment, wo du wirklich bei dir bist, da merkst du gleich Erfüllung, Lebensfreude, Taten, ne? Da geht es gleich los, in die Schöpfung rein. Wahrheit erzeugt immer große, frische Lebendigkeit und Energie. Die Wahrheit.
Ne? Ja, das stimmt. Ja, wenn die Wahrheit Raum hat, dann ist das energetisch hoch oben, ja, das stimmt.
Genau. Und ja. Daran kann man sich auch orientieren, in gewisser Weise. Ne? Wenn man so merkt, bestimmte Sachen sind sehr erschöpfend, da kann man wirklich Selbsterforschung auch dran betreiben. Okay, wie war das? Was habe ich da gemacht? Was habe ich gedacht? Was ist in mir vorgegangen? Was habe ich gefühlt? Ne? Wie war das für mich? Habe ich da eine Ablenkung, wie eine Ablenkung gefolgt oder so, ne? Weil das ist Energie.
Ja, das stimmt.
Ja? Und die Ebenen werden ja immer feiner, wo wir drauf betrachten, mit unserem Selbst, dem aus der Stille heraus, dem wahren Selbst. Wenn wir von da aus schauen auf unser Sein und unsere Situationen, dann werden wir immer auf feineren Ebenen genau diese Strukturen in uns bemerken, wo wir uns ablenken oder wo wir wirklich beim wahren Selbst bleiben.
Mhm.
So ist das ein ganz normaler, sag ich mal, Prozess, der da auch läuft, dass du immer mehr zu diesem Wahren kommst und im Grunde genommen immer mehr Energie auch zur Verfügung hast.
Ja, das macht Sinn, ja. Und wenn ich so die letzten Wochen zurückschaue, das ist meistens, wo ich so nein, ich will das nicht wahr, dann entzieht es mir am meisten Energie. Also wenn ich so gegen das bin, was halt gerade da ist.
Ja.
Ja.
Eine weitere Möglichkeit, um so eine, ja, um zur Energie zu kommen, ist so eine Art Sofortmaßnahme am Unfallort. Ja, das ist, das hilft kurzfristig immer, wenn man in den Spaß hineingeht. Und der Spaß, das, was mir Spaß macht, hat immer was mit meinem inneren Kind zu tun. Das innere Kind ist bei jedem Menschen anders. Das ist ganz, ganz individuell, weil wir haben als Kinder alle Spaß gehabt, wir haben als Kinder alle Freude gehabt und wir haben als Kinder richtig viel Energie gehabt. Wir sind von morgens bis abends rumgerannt und haben Freude gehabt. Und wenn man jetzt mal in so einem Loch drin ist oder wenn man merkt, dass die ganze Energie so abfließt und dass man überhaupt nicht klarkommt, dann hilft es auch, wenn man sich mit seinem inneren Kind verbindet und einfach mal guckt, was kann ich jetzt sofort tun, damit mein inneres Kind mit meiner Hilfe jetzt irgendwie wieder in seinen Spaß kommt. Das ist dann einfach manchmal, dass man ja, sich zurückerinnert, wie hätte ich als Kind reagiert jetzt? Dass man sich traut, kindlich zu sein, ganz offen zu sein, gefühlsmäßig. Mhm. Ja, und das ist aufwendig, dass Menschen, die dann irgendwie auch fröhlich sein können in ernsten Situationen oder eine gewisse Heiterkeit haben oder auch mal Quatsch machen können, auch mal einen Joke machen oder irgendwie Spaß reinbringen, dass die die ganze Atmosphäre auch erhellen und ja, einfach viel mehr Energie dann auch wieder fließen kann. Dass man Dinge macht, die einem Spaß machen.
Ja, das ist ein wichtiger Tipp.
Ja, ne, ganz raus aus der ernsten Situation, die immer enger wird und immer weniger Energie hat und einfach Freude weitergeben. Einfach Quatsch machen. Also ich sage, ja. Einfach Quatsch machen.
Ja, das ist, das, da kann ich, habe ich noch viel Entwicklungspotenzial. Also, ich nehme das Leben super ernst mit.
Ja, als Erwachsener ist das normal, ne? Als Erwachsener ist das normal, weil man das so vom Verstand her so ganz alles ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch unser inneres Kind haben und das natürlich, das innere Kind weiß ganz genau, was in einer Situation der zündende Funke ist und was jetzt wirklich Spaß machen würde. Ne?
Das stimmt, ja.
Genau, das muss man sich einfach dann auch manchmal leisten.
Ja, das ist ein super wichtiger Tipp. Danke dafür, dass du das nicht machst.
Sportmaßnahme am Unfallort. Ja. Das hilft dann im Moment, zack, sofort.
Ja, das ist super.
Wieder lebendig zu fühlen.
Ja. Ja, generell ist es ganz gut, auch der Freude wirklich zu folgen. Ja. Dass man gar nicht so sehr in diese Schwere immer so reingeht, sondern auch weiß, Wahrheit ist auch Freude. Ne? Dass wir wirklich versuchen, wie du ja auch sagst, mit Hilfe dieser anderen Ebenen des inneren Kindes in die Freude wieder reinzukommen und sich auch wirklich Sachen zu gönnen. Ne? Es muss nicht immer schwer sein und wir müssen nicht immer Rabotti machen und was leisten, sondern es darf auch wirklich Freude machen. Auch der spirituelle Weg darf wirklich Freude machen. Ja, ne? Das ist wichtig.
Das ist ganz wichtig.
Ja, danke für den Satz, der ist gut. Ja, das stimmt.
Man darf auch mal lachen, sagte Ludmilla, wenn man weint.
Ja, es passiert auch manchmal. Man kippt das nämlich dann so. Das stimmt, ja. Ja, das habe ich auch schon erfahren, dass es dann irgendwann mal dieses Wechsel von der Trauer irgendwie in sowas ganz kindlich, freudig, euphorisches, verrücktes irgendwie. Ja.
Ja, auch diese Leidenserfahrungen so in der dunklen Nacht der Seele sind ja teilweise so absurd.
Ja.
Und du stehst in der Schlange beim Kaufmann und es sind 10 Leute vor dir und du denkst, oh mein Gott, mein Leben macht keinen Sinn mehr. Das ist das. So völlig abstruse Sachen. Du stehst einfach nur in der Schlange und es dauert jetzt 10 Minuten. Aber nein, jetzt bricht alles zusammen. Dann macht mein ganzes Leben keinen Sinn mehr. Oder so.
Ja.
So banale Situation, wo einfach, ne? Und da muss man dann schon ein bisschen lachen, dass man denkt, das ist nicht zu fassen, was geht hier?
Ja, wenn man sich selber so wahnsinnig ernst nimmt, dann passiert das, das stimmt.
Mhm. Und da ist gut, wenn man so, die Buddhisten sagen auch, wenn man seitwärts driftet, aussteigen aus dem Boot. Ne, wenn man dann irgendwo mal geradeaus auf sein Ziel zusteuert und sich da festbeißt, und dann einfach merkt, wie alles enger wird und man, dass man dann einfach anhält und sagt, okay, ich steige aus. Ich mache jetzt mal kurz mal etwas ganz anderes. Zu sich kommen.
Ne? Ja, ja. Das
stimmt, jetzt, ja. Ist das Motto dann.
Ja, das ist den Zug vorbeifahren lassen oder mal.
Ja, ja. Genau. Ne? Ja. Und wenn du mitten im Klassenraum stehst und das Licht geht aus, dann sagst du einfach mal, ich komme gleich wieder. Gehst du raus, stellst dich ein paar Minuten vor die Tür und gehst oder irgendwie, also einfach aussteigen kurz, ne?
Ja, ja, stimmt, ja.
Ich habe das bei einer Bekannten gehabt, die hatte ihre Prüfung an der Uni, kam zur mündlichen Prüfung rein und hatte einen totalen Blackout. Es kam nichts. Dann hat sie einfach einen Scherz gemacht, hat gesagt, einen Blick bitte, ich weiß das alles, ich muss nochmal rankommen. Und dann ist sie einfach wieder rausgegangen, hat sich ein bisschen geschüttelt und ist nochmal reingegangen und dann ging das Licht an, dann funktionierte das. Also man muss einfach manchmal aussteigen, einfach manchmal seitwärts.
Ja, ja, das stimmt, das ist wahr, ja.
Und nicht in seinem Blackout.
Ja, so also festlegen, ja, stimmt, ja.
Manchmal hilft ein kleiner Spaziergang im Block, manchmal hilft eine heiße Dusche, manchmal hilft eine Kugel Eis, also alles, was Kinder gerne machen, ne? Einfach ein fröhliches Lied singen.
Ja, ja, ja.
Sich einen anderen Pullover anziehen, sich die Haare anders machen, also weißt du, einfach Dinge, was Kinder halt gerne machen.
Ja. Ja. Ja, wenn hilft und es ist halt, das Kind hat halt auch bei mir diesen Zugang zu ganz viel Sensibilität. Und ich glaube, dass ich mir deswegen manchmal dann das Kind nicht herhole, weil ich weiß, dass es so wahnsinnig sensibel ist. Und wenn ich so wahnsinnig viel wahrnehme, dann ist die Reizüberflutung, die ohnehin schon im Klassenzimmer ist, noch größer. Und deswegen greife ich dann vielleicht unbewusst nicht so aufs Kind zu. Aber ich werde es mal machen, also weil probieren ist immer gut.
Ja, und Kinder sind immer in einer Reizüberflutung. Ne? Wenn sie geboren werden, alles zu hell, alles zu laut, alles zu kalt. Ja. Wenn sie in die Kita kommen, ist 100 Kinder oder 30 Kinder viel zu viel, viel zu laut, viel zu viel Spielzeug, viel zu viel. Ja, wenn sie in die Grundschule kommen, ist Chaos ohne Ende.
Ja, stimmt.
Kinder sind Reizüberflutung gewohnt und haben Mechanismen gefunden mit Spiel und mit Tanz und mit Singen und mit sich bewegen und auch mit Schreien. Kinder schreien dann auch einfach gerne, wenn es ihnen zu viel wird.
Aber, ja, stimmt.
Ja.
Ja, ja.
Und Kinder können das gut mit Reizüberflutung umgehen. Sie sind sowieso sensibel, super, super sensibel. Und werden ja alle nicht in einem stillen, heiligen Ort geboren, sondern sind ja alle mitten in Wien oder mitten in Berlin drin im Stress, ne?
Ja, das stimmt, das war ja. Stimmt, ja, das ist wahrscheinlich ein Schutzmechanismus von mir.
Das schreist du halt einfach mal.
Ja, ja, das habe ich mir auch, also ich habe das früher nie gemacht, nie habe ich mir das erlaubt, aber in letzter Zeit mache ich das so manchmal.
Ne? Schrei doch einfach mal, mach da was Lustiges draus. Mm. Ne? Machst was Lustiges draus. Wisst ihr eigentlich, wie ein Löwe brüllt? Ich fühle mich gerade wie ein Löwe und dann schreist du einfach mal wie ein Löwe. Also weißt du,
ja.
Je nachdem, welche Altersstufe du in der Klasse hast, passt du das an, dass du auch einfach mal Druck rauslassen kannst und einfach mal Kräfte mobilisieren kannst.
Ja,
macht man
also ich habe einmal mehr. Ich habe einmal einfach dann gesagt, ich schreie jetzt mal aus dem Fenster und dann sind die alle neben mir gestanden und wir haben alle aus dem Fenster geschrien. Das ist sicher sehr skurril für alle, die vorbeigegangen sind. Was machen diese 14-Jährigen da mit ihrer Lehrerin? Die schreien aus dem Fenster. Ja, es geht schon, ja.
Ja gut, wenn die 14 sind, das ist natürlich sowieso ein schwieriges Alter.
Ja, ja, das ist
da bist du ja richtig im Löwenkäfig. In so einer pubertierenden Meute, da bist du ja im Löwenkäfig. Da hast du dir auch richtig ein schweres Spiel dann ausgesucht.
Ja, stimmt, ja. Ja. Wobei es mir eigentlich Spaß gemacht hat, großteils. Also, ja, früher hat es mir mehr Spaß gemacht als jetzt, weil es ist sehr eng geworden in Österreich. Also wir haben Zentralmatura und ja. Aber früher war noch mehr Offenheit, da konnten wir als Lehrer auch mehr auf das eingehen, was gerade da war.
Ja.
Wir haben da ein bisschen Rückschritt gemacht, finde ich, pädagogisch gesehen.
umso mehr ist es wichtig, dass du tatsächlich auf dich Acht gibst und bei dir selbst bleibst und dir das auch erlaubst, so ein bisschen fröhlich zu sein und skurril zu sein und einfach du selbst zu sein, selbst wenn es außerhalb der Norm ist. Ne?
Ganz ja, wichtig. Das ist sicher ganz außerhalb der Norm.
Genau, das ist ganz wichtig, dass du dir das auch herausnimmst, wenn es nötig ist, um bei dir selbst zu bleiben und um deine Energie zu spüren. Du darfst auch komisch sein.
Ja, das stimmt. Also ich kann gar nicht anders.
Wir sind auch.
Ja.
Ist so. Guck uns an. Auch komisch.
Ja, das macht euch lebenswert. Ja.
Und je mehr man in die spirituelle Welt reinkommt, umso mehr verliert man auch seine Ernsthaftigkeit. Ich wüsste keinen einzigen spirituellen Lehrer, keinen einzigen Guru, der normal war. Alle Großen, alle Kleinen, alle Gurus sind alle komisch. Das heißt, die behalten sich alle ihren Raum, wo sie einfach wirklich auch frisch sein können, kreativ, kindlich, egal wie man es nennt. Wo das Potenzial sich einfach immer energetisch zum Ausdruck bringen kann.
Die Individualität mit dem Erwachen wird ja im Grunde genommen viel deutlicher hervorgebracht durch das Erwachen. Also es ist auch völlig schlüssig, dass die Gurus sehr verschieden sind, sehr individuell, weil es ist, steht nichts mehr im Wege, dieses Sein, was eben da ist, zu leben. Ne? Da ist keine große Anpassung mehr da. Da ist eben das, was ist. Ne? Und das ist sehr individuell. Das heißt, diese erwachenden Persönlichkeiten, sage ich mal, gerade auch, werden extremer im Grunde in ihrer Individualität. Und das macht die Vielfalt aus und die Schönheit. Ne? Aber das widerspricht auch nichts. Es ist aber gut zu wissen, also sich auch wirklich den Raum zu geben für diese eigene Frische, für die eigene Individualität. Ja, und da auch wirklich zu gucken, ja, was macht mich hier aus, hier mich jetzt hier auf Erden? Mit meinem Sein, mit meinem Körper, mit meinen Gaben, Talenten oder was auch immer, ne? Mit meiner Ausdrucksform. Was macht mich aus? Also dem Raum zu geben und die Erlaubnis wirklich in voller Blüte zu erblühen, ist gut zu tun. Das hilft auf dem Weg, weil es sowieso dahin geht.
Ja, das ist beruhigend, weil oft habe ich einfach kein Wissen darüber. Also ich weiß so wahnsinnig wenig. Je mehr ich hinterfrage, ja, wer bin ich, umso mehr zerlegt sich eigentlich alles. Also quasi es ist alles, ich habe keine Antworten auf die wirklichen Fragen. Und ja, ich habe irgendwie gedacht, das hört irgendwann auf mit dem Nichtwissen, aber das ist geblieben jetzt schon seit einiger Zeit. Und manchmal ist es so, da hätte ich dann doch ganz gern irgendwie so, ah ja, was soll ich hier eigentlich? Was ist das? Warum ich hier bin und nicht irgendwo anders oder gar nicht mehr oder wie auch immer? Oder ja.
Wir haben das Bild von diesen drei Räumen, dass wir einen mentalen Raum haben, wo unsere Gedanken, Bilder und Vorstellungen laufen. Wir haben einen Herzensraum, einen Gefühlsraum, wo die Gefühle laufen. Und wir haben einen Körperraum, wo körperlichen Empfindungen laufen. Und in alle drei Räume hinein kannst du die Frage stellen, wer bin ich?
Ja.
Wir stellen uns das häufig nur im mentalen Raum und fragen, wer bin ich? Und dann gucken wir, was da so für Bilder kommen. Und manchmal kommt da nichts. Dann ist es wichtig, dass man auch in den Gefühlsraum hinein fragt, wer bin ich? Und in den Körperraum hinein fragt, wer bin ich? Und es kommt auf jeden Fall aus einer dieser drei Räume eine Antwort. Und in dem Maße, wie du weiter voranschreitest in deinem Erwachensprozess, kommt auch aus dem vierten Raum, der alles umfasst, die endgültige Antwort. Ludmilla hat darauf hingewiesen. Das ist natürlich dann am Anfang so, dass man eher alles zerlegt, wie du das so schön beschrieben hast. Zerlegt sich einfach alles immer mehr. Und wenn alles zerlegt ist, kommt natürlich aus diesem vierten Raum, aus diesem wahren Selbst, aus diesem höheren Selbst, immer in jeder Sekunde auf jede Frage direkt die Antwort. In jeder Frage steckt sofort auch die Antwort drin. Also wenn eine Frage auftaucht, transportiert sie im Rucksack gleich die Antwort mit und will die auch sofort präsentieren. Sonst würde sie gar nicht auftauchen, die Frage. Na, und auf diesem Weg dahin kann man so dieses Schema der drei Räume ganz gut nutzen. Mentaler Raum, Gefühlsraum und Körperraum. Und da direkt sich darauf fokussieren und da hineinfragen. Und da kriegt man auch eine Antwort für den nächsten Schritt. Mhm. Manchmal ist es mehr so Mindset-mäßig, vom Denken her, von der Einstellung her, wo man Änderungen hervorruft. Manchmal sind es Herzensdinge, dass man sich um sein Gefühlsleben mehr kümmern muss. Geborgenheit, Kontakt mit anderen Menschen, angefasst werden, ne? Geht dann auch in den körperlichen Raum hinein, dass man körperliche Berührung braucht, Bewegung, Sport, diese Dinge, frische Luft, Natur. Aber man kriegt auf jeden Fall immer eine Antwort auf, wenn man da hineinfragt.
Ja, stimmt. Der Körper ist, finde ich, fast noch der verlässlichste Antwortgeber bei mir jetzt gerade in meinem Stadium, wo ich gerade stehe. Also der weiß relativ klar, was gerade dran ist und was er braucht. Die anderen Räume sind irgendwie, also gerade Gefühle, das ist oft so viel altes Zeug, wo ich mir denke, nee, das ist gar nicht jetzt. Und Gedanken ist sowieso ein wirres, also wäre es einfach anders.
Ja. Der Körper ist, begleitet uns ja seit Jahrmillionen und weiß im Grunde genommen auch alles, hat eine immense Weisheit und Intelligenz. Mhm. Und ja, und die Gefühle, die müssen teilweise sich von dem alten Müll, wie du sagst, befreien. Ja. Da schleichen sich manchmal auch so alte Anteile rein oder auch Anteile von den Ahnen, wenn man im System lebt. So, da sind manchmal auch so Stimmen, die nicht ganz der Wahrheit entsprechen, die so ein bisschen trügerisch sind, wo man das auch erstmal unterscheiden muss. Ja, und im Kopf spielen sich ja sowieso alle Welten ab. Da kommt ja von Genie bis Wahnsinn alles zu Tage.
Ja, eindeutig.
Muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Insofern ist es gut, sich im Körper dann zu verankern und sich da zu erden. Und den Körper wirklich auch zu fragen, was willst du jetzt? Was ist dein Wunsch? Was sagst du dazu, zu diesem Problem oder zu diesem Thema, was da gerade anliegt?
Ja, stimmt. Es ist wahr, weil das merke ich immer mehr, dass der Körper schon auch wichtig ist. Also viele sagen ja, der Körper ist nur so quasi egal oder zumindest halt Transportmittel, aber ich merke einfach, der ist super wertvoll, zumindest für mich. Also.
Der Körper ist definitiv die letzte Stufe der Erleuchtung, die wir machen. Ja, also die mentale Erkenntnis, dass wir unsterblich sind und ewig sind und das höhere Selbst sind, ist nur der erste Schritt. Die Erfahrung geht weiter durch den Gefühlsraum hindurch, wo sich die Spreu vom Weizen dann trennt und endet im Körper auf jeden Fall. Auch der Körper ist reines Bewusstsein.
Mhm.
Nur in einer anderen Erscheinungsform. Und wir sind Menschen geworden, haben uns verkörpert, wie man ja auch sagt, um die Erleuchtung in den Körper reinzutragen.
Mhm.
Der Körper ist Ausdruck des Absoluten auch, des reinen Bewusstseins.
Ja, wie jedes Ding, ja, ne? Jedes, was erscheint, ist ja das. Es ist ja nicht getrennt. Es ist eins und ein und dasselbe. Ne? Der Körper ist das natürlich auch, was ich bin. Es gibt nur eine.
Ja, das stimmt.
Und es ist ein Geschenk. Es ist ein sehr großes Geschenk, einen Körper bekommen zu haben. Also ihn erzeugt zu haben, um dort einzuziehen und diesen Weg zu gehen zur Selbsterkenntnis. Es ist ein großes, großartiges Geschenk. Weil nur hieraus können wir erwachen zu dem, was wir wirklich sind. Ne?
Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Und wenn ich wirklich im Körper bin, dann habe ich auch viel Energie. Also dann ist auch dieses von vorher, dieses Energielevel, ich glaube, es ist vor allem dann, wenn ich zu weit weggehe von meinem Körper auch. Also von den Bedürfnissen, die da generiert werden gerade.
Ja. Ganz wichtig, die körperlichen Bedürfnisse auch zu erfüllen, ist ganz wichtig.
Mhm. Ja. Genau. Ja, eine Frage habe ich noch, die eher auch an den Körper geht, also partnerschaftsmäßig. Ich habe irgendwie keine, also ich bin so ein Einzelgängermensch. Und zu einem Teil war das immer irgendwie eine Art Selbstverständlichkeit. Also schon viele Freunde quasi oder gute Freunde zu haben, nicht nur viele, aber gute und nahe, aber nicht wirklich Partnerschaft. Und später ist es dann klarer geworden, dass das einfach familienverstrickt ist. Und das habe ich so Schicht für Schicht aufgelöst, glaube ich zumindest. Und trotzdem ist es eigentlich so, dass das Muster bleibt, obwohl eigentlich die Verstrickungen gelöst sind, nach meinem Gefühl und nach meinem, ja. Und die Frage dazu ist, gibt es einfach Seelen, die so andere Wege gehen, die einfach eher so diesen Einzelgängerweg gehen, weil die für andere Aufgaben zur Verfügung quasi auf die Welt sind? Oder ist es etwas, wo ich mich eigentlich irgendwie illusionsmäßig immer noch täusche und das blockiere, irgendwie unbewusst?
Wie ist das denn für dich? So, wenn du da so drüber sprichst und sagst, Einzelgänger und Partnerschaft, wie ist das denn für dich? Hättest du vom Gefühl gerne eine Partnerschaft? Oder also wie zufrieden und in Frieden bist du denn mit deinem So-Sein?
Es ist beides. Also es ist eine Form von, es ist okay, weil es einfach so ist und wenn es anders sein sollte, wäre es anders quasi. Und dann gibt es aber schon auch diesen Aspekt, der würde das gern mal erfahren, wie das ist, so in einer wirklich nahen Partnerschaft gemeinsam zu leben und einfach nur um die Erfahrung zu machen auch. Wie bin ich dann oder welcher Aspekt von mir zeigt sich darin, dass es beides da. Ja, und sicher auch Angst also davor, definitiv auch. Dann die Angst, mich dann zu verlieren oder, ja.
Ja, wir sagen auch immer, wenn man jetzt als einzelner Mensch erwacht ist, dann ist der nächste Schritt, dass man in eine Partnerschaft reingeht. Und wenn man das in der Partnerschaft dann auch stabilisiert hat, integriert hat, dieses Erwachen, dann ist Zeit, Kinder zu kriegen. Also das sind durchaus auch so Phänomene, die man als Entwicklungsstufen sehen kann oder nutzen kann. Mhm. Ja, weil die Erfahrung zeigt schon, wenn man mit sich selbst noch nicht so richtig im Reinen ist, dann ist es gut auch, sich um sich selbst zu kümmern. Das klingt so ein bisschen egoistisch, aber es ist teilweise auch ein bisschen, es ist auch ein bisschen Egoismus notwendig, weil wenn man mit sich selbst noch nicht im Reinen ist, muss man das halt auch erstmal ins Reine bringen. Und Das geht nur, indem ich meine Aufmerksamkeit auf mich selbst richte. Wieso? Ich nenne das lieber Selbstrückbezug. Ich nenne das nicht Egoismus, sondern es wirkt zwar wie Egoismus, aber es ist ein Selbstrückbezug.
Ja.
Und wenn das durch ist, wenn man da im Reinen ist, dann ist es auch gut, sich auf andere Menschen zuzubewegen. Und in einer Partnerschaft ist ja die totale Konfrontation mit einem anderen Menschen. Und dann kann ich sehen, wie weit bleibe ich jetzt wirklich bei mir selbst oder inwieweit sind da noch Themen, wo ich so sehr auf den anderen zugehe, dass ich mich verliere wieder.
Ja.
So, und dann kann ich das wieder üben und machen und klären. So, und spätestens, wenn man dann Kinder in die Welt setzt, ist vollkommen klar, du bist Lehrerin, du weißt, was das heißt, für Kinder da zu sein. Da bleibt von einem selbst in der Regel übrig, weil 20, 30 Kinder oder auch die fressen alles auf.
Ja.
So gierig nach Aufmerksamkeit oder aber auch das eigene Kind oder die eigenen zwei Kinder oder drei Kinder. Da gibt es immer nur das Wort Mama, 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 Mama. Ja. Ne? Und wie weit bleibe ich dann bei mir selbst? Wenn man diese Lebensfelder, Partnerschaft oder auch Familie, Berufsleben als Entwicklungsumgebung sieht, wo es immer darum geht, dass man bei sich selbst bleibt, aus sich selbst herausgeht und wieder zu sich selbst zurückkehrt, das immer in so einem Kreislauf sieht, dann ist es gut, wenn man einfach alle diese Bereiche mal durchschreitet.
Ja, das macht Sinn.
Besonders, wenn man auch das Gefühl hat, ach, da hätte ich jetzt auch mal Lust zu. Ich möchte das auch. Ne, es gibt Menschen, die wünschen sich gar keine Kinder. Die sind einfach kinderlos und das ist okay. Es gibt Menschen, die werden Mönche. Das ist okay. Wenn da gar kein Wunsch und gar keine Vorstellung in die anderen Lebensfelder hinein ist, dann muss das auch nicht sein. Dann haben die das in früheren Inkarnationen auch schon total ausprobiert und durchgelebt. Und von daher ist das kein Entweder-Oder, sondern das ist eine große Wahlfreiheit, die bei dir beginnt und dann gelebt wird. Wichtig ist nur, dass du auch immer wieder zu dir selbst zurückkehrst.
Ja, das ist Kreislauf-Idee, das ist gut.
Na, und wenn du dir einen Partner suchst, dann muss der das auch wissen, dass das deine Arbeit, ja, dass du bei dir beginnst. Ja. Ne, zu ihm hingehst, aber auch wieder zu dir zurückkehrst. Das heißt, sind Verbindungspunkte da und Schnittmengen da, aber es sind auch Räume da, die du nur für dich hast. Wie du auch am Anfang gesagt hast, du hast gerne deine Stunde am Tag, wo du ganz bei dir bist. Die muss, ne? Ja. Das muss der Partner natürlich auch wissen, dass du nicht 24 Stunden für ihn da bist, ne, sondern dass du Freiräume für dich brauchst und haben willst. Na, solche Dinge muss man dann absprechen.
Ja, das stimmt. Ja.
Dann geht das auch.
Es ist halt so, dass dein tiefstes Innerstes genau weiß, was für dich richtig ist und was auch dein nächster Schritt ist.
Ja.
Und von daher ist es wirklich gut zu erforschen für dich. Ist das für mich ein Reiz, Partnerschaft? Möchte irgendetwas in mir dahin? Ne? Und wenn das wirklich so ist, dann ist es auch gut, dem zu folgen. Ja? Wenn das aber nicht so ist, wenn du wirklich da in deiner vollen Stärke, aber auch keine Ängste hast diesbezüglich oder so, ne? Wenn du tief verwurzelt in deinem Weg da bist, dann, ja, dann muss das nicht, dann bist du erfüllt, tief erfüllt in dem, was jetzt ist. Aber sobald da etwas auftaucht an Sehnsucht, es ist immer gut, da Aufmerksamkeit drauf zu geben und wirklich zu schauen, von wo kommt die Sehnsucht, wie tief ist sie und ja, vielleicht ist es ein nächster Schritt, ne? Einmal das zu versuchen und auch dieser Angst zu begegnen,
ja,
weil die Idee noch ist. Und zu schauen, okay, was hat es damit auf sich? Ne? Ja. Das kann eine wahnsinnige Erweiterung sein für dein Sein, ne? Das mal auszuprobieren. Aber es gibt da nie einen Muss oder so, ne?
Ja, stimmt.
Auch kein Konzept oder so, ne? Eben alles. So. Das Einzige, was man sagen kann, ist vielleicht, dass man wirklich schauen sollte, was fühle ich? Also, wo ist in mir eine tiefe Sehnsucht von meinem tiefsten Innersten und der folge ich?
Ja.
Das ist vielleicht eventuell das einzige Muss, wenn man diesen spirituellen Weg zu seinem wahren Selbst gehen will, dass man wirklich seinem tiefsten Innersten versucht, das zu erhören und dem dann zu folgen. Ne?
Ja, das stimmt.
Und das auch mitteilen.
Ja.
Das auch mitteilen. Ne? Also, du bist ein spiritueller Mensch, du hast Erwachenserfahrung gemacht, du willst erwachen, ne? Du hast ja ein bestimmtes großes Lebensziel auch. Und wenn du dann an einen Mann gerätst oder an einen Partner oder wie auch immer, oder Partnerin oder und du musst natürlich mitteilen, wo dein Space ist und wo dein Ziel hingeht.
Ja.
Wenn das denn so ein Otto-Normalverbraucher ist, der überhaupt nie was von Spiritualität gehört hat und nichts damit zu tun hat, dann prallen da natürlich Welten aufeinander, die so verschieden sind, dass es sein kann, dass man das gar nicht unter einen Hut bringt, im Tages.
Ja. Ja, das stimmt. Ja.
Da musst du auch auf dich Acht geben, dass es um dich geht, wirklich auch um dich, dass es zum Ausdruck kommen kann und nicht unterdrückt wird vom anderen. Ne?
Ja, stimmt, ja.
Nur weil der Bursche hübsch aussieht, das ist, reicht vielleicht nicht als Qualifikation.
Ja, nein, das reicht sicher nicht.
Das reicht vielleicht für eine Nacht, aber...
Ja, ja.
Da musst du auf dich Acht geben natürlich auch in der Partnerschaft. Ne?
Ja, das stimmt.
Bei Ludmilla und mir war das ein bisschen einfacher, weil wir haben uns erst kennengelernt nach dem Erwachen.
Ja, das ist ein Traum, oder?
Ja.
Also das muss wirklich so quasi
der
Jackpot sein.
Ja, die Albträume haben wir dann vorher in unterschiedlicher Art und Weise erlebt. Ja. Also das ist aber dann nochmal eine andere Sache. Wenn man halt da dann durch ist, ist es auch wirklich gut. Ne?
Ja, also das ist sicher der Jackpot, ja.
Genau, das ist der Jackpot. Aber man muss eben auch ganz ehrlich sein, vorher hat man ein Ziel, man hat das Ziel zu erwachen, man ist auf dem spirituellen Weg. Und es ist sicherlich gut, sich einen Partner zu suchen, der irgendwie damit auch umgehen kann, der damit auch was anfangen kann.
Ja. Ja,
der nicht immer gerade dann, wenn du Yoga machen willst, eine Flasche Rotwein kriegst.
Ja, ich glaube, sowas könnte ich eh nicht. Also das
genau. Man tut sich dann nicht unbedingt eine Freude mit, wenn man da zu sehr konträr rangeht, sondern es ist gut, wenn man da auch sich gegenseitig unterstützen kann bei diesen Dingen. Gerade auch, wenn man dann mal so energielos ist oder wenn Knoten auftauchen, Themen auftauchen. Es ist immer gut, wenn der andere dann auch irgendwo einem helfen kann dabei, ne? Unterstützen kann dabei. Dass man gegenseitig den Raum so hält, dann geht das viel, viel schneller.
Ja.
Und es gibt ja heute so viele spirituelle Männer und Frauen, dass es, ja, also, wenn du das willst, ganz sicher klappt.
Dein Wort in Gottes Ohr.
Also ich wüsste viele Männer, die sofort den Finger heben würden.
Auch auf ja. Es ist ja auch wirklich so, dass je näher ein Mensch an einem dran ist, ne? je näher wir jemanden lassen an uns, desto tiefere Schichten in uns werden ja wach und angesprochen. Ne? Also es ist ja wie so eine Zwiebel, ne? Schicht um Schicht.
Yeah.
Und in einer Partnerschaft ist es so, dass da die allerersten und tiefsten Schichten berührt werden. Ne? Und das ist eine große Chance, weil wir an die dann mal rankommen.
Ja, weil das ist auch quasi die Sehnsucht.
Ja.
Das ist auch diese brennende Sehnsucht dahinter, dass die Schichten, wo ich selber einfach nicht hinkomme,
ja,
dass die quasi sich öffnen dürfen durch die Begegnung.
Ja, super. Ja, das ist doch
von daher kommt es.
Ja, guck mal, dann weißt du ja im Grunde genommen jetzt wirklich, was zu tun ist. Aber ist tatsächlich so. Wir kommen an diese tiefen Schichten nur ran mit Menschen, die wir auch ranlassen, die nah an uns dran sind, die etwas bewirken können, wirklich, an diesen Schichten, die in uns zu unserem Bewusstsein zu bringen. Dafür ist das sehr, sehr wertvoll und gut zu tun, ja.
Ja, und unser inneres Selbst, was der nächste Schritt ist, hat Müller gerade auch gesagt, das taucht dann als Sehnsucht auch in uns auf. Das ist so ein roter Faden. Da können wir auf unser Herz dann auch hören und schauen, dass da noch was zu holen ist und dass da der nächste Schritt ist, dass wir wissen, wo wir langgehen können.
Ja.
Es ist gut, sich danach zu richten.
Ja, auf jeden Fall. Also die Sehnsucht ist. Das ist ein guter Hinweis auf den nächsten Schritt, nämlich. Danke dafür für den Impuls. Ja. Dann sage ich danke.
Danke dir.
Danke, Barbara. Danke. Namaste.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke euch.
Genau, diese Lied mag ich immer, was deine Erfahrung von, wenn du da bist. Und das mit der, also bei mir ist es ganz, ganz stark so, dass ich Liebe, es ist für mich eine Qualität von Erleuchtung, ja, oder auch von meinen Erwachenserfahrungen oder ganzen anderen Erfahrungen. Wir nennen das im Buddhismus immer Erfahrungen. und die sind im Prinzip, die sind gar nichts wert im Endeffekt, weil das nur Erfahrungen sind, weil sie wieder gehen. Ja, also meine Lehrer sagen, wenn es wieder geht, vergiss es, hast du nichts erreicht, du hast nichts verwirklicht, ja. Du hast es vielleicht geschnuppert, gesehen, aber das ist nichts im Endeffekt.